Die Raumfahrt-News in unter 60 Sekunden. China vollzieht erfolgreich ersten fliegenden Wechsel ihrer neuen dauerhaft besetzten Tiangong-Raumstation. Südkorea will Fahne auf dem Mars und Landungen zeitnah auf dem Mond aus eigener Kraft. Artemis 1 mittlerweile auf dem Heimweg zur Erde und NASA mit Leistung von Rakete und Raumschiff sehr zufrieden. Frankreich macht mit Emmanuel Macron Raumfahrt zur Chefsache und will Thomas Pesquet auf dem Mond. SpaceX steigt mit Starshield in den Markt für Militärsatelliten ein und bekommt Genehmigung für den Start von 7500 seiner zweiten Generation von Starlink-Satelliten. Ja, und testet Starship Booster 7 Triebwerke länger als je zuvor. Das und noch viel mehr mit allen Hintergründen in voller Länge nur auf YouTube in den Senkrechtstarter Raumfahrt News. Los geht's wie immer mit den Starts der vergangenen Woche. Am Montag, den 28. November, hat Russland mit seiner Soyuz 2.1b einen GLONASS-M Navigationssatelliten von Plesetsk aus gestartet. Startzeit war 16.17 Uhr MEZ. Am Dienstag, den 29. November, ist um 16.08 Uhr MEZ in China eine Langermarsch 2F mit Shenzhou 15 gestartet. Die Taikonauten werden in China ja immer erst kurz vor dem Start bekannt gegeben. Hier jetzt bei der Mission war Commander der Crew Fei Yonglong. Pilot ist Deng Qingming und als Missionsspezialist fliegt Zhang Lu. Nach 6,5 Stunden ist Shenzhou 15 an der chinesischen Tiangong Raumstation angedockt, wo sie von der Shenzhou 14 Besatzung in Empfang genommen wurden. Die Crew von Shenzhou 14 macht sich voraussichtlich am Sonntag, den 4. Dezember, nach 182 Tagen im All auf den Heimweg. Fun Fact: Mit dem Crew 5 JAXA-Astronauten Koichi Wakata, der gerade auf der ISS ist, waren so für ein paar Tage 7 Asiaten gleichzeitig im All. Am Mittwoch ist um 22.10 Uhr MEZ von Plesetsk aus ein russischer Militärsatellit mit Soyuz 2.1b gestartet. Bevor wir zu den eigentlichen Raumfahrt-News kommen, wenn dir meine Raumfahrt-Videos gefallen, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du die spannende Entwicklung in der Raumfahrt zukünftig nicht länger verpassen möchtest, ja, unbedingt Senkrechtstarter abonnieren. Und plötzlich realisiert man, da könnte die erste kommerzielle Mondlandung kurz bevorstehen. Ja, wer die News letzte Woche bis zum Ende gesehen hat, ja, der war von der japanischen Hakuto-R-Mission nicht so ganz überrascht. Aber der geplante Start mit SpaceX Falcon 9 wurde wegen zusätzlicher Überprüfung verschoben. Die Struktur des Landers wurde von iSpace in Japan entwickelt und gebaut. Antrieb und Tests wurden von der Ariane Group in Lampoldshausen durchgeführt. Ja, offenbar steht noch kein neues Startdatum fest. Ja, sobald ich da mehr weiß, sage ich euch Bescheid. Aber auch Südkorea will zum Mond. Mehr noch, das mit 51 Millionen Einwohnern deutlich kleinere Land als Deutschland will nächstes Jahr eine nationale Raumfahrtbehörde nach dem Vorbild der NASA einrichten. Der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol nannte als Begründung für das ambitionierte Ziel: Ja, in der Zukunft werden Länder mit einer Weltraumvision die Weltwirtschaft anführen. Ja, denn sie werden in der Lage sein, die Probleme zu lösen, mit denen die Menschheit derzeit konfrontiert ist. Um an dem neuen Aufbruch ins All gestalten teilzunehmen, will Südkorea eigenständig eine Sonde auf dem Mond landen, ja, und dann langfristig auch auf dem Mars. Dafür werde das derzeitige Raumfahrtbudget von etwa 500 Milliarden Euro verdoppelt und in den nächsten 20 Jahren sollen mindestens 75 Milliarden Euro in die südkoreanische Raumfahrt fließen. Außerdem sollen gezielte Raumfahrt-Startups durch die staatlichen Institutionen unterstützt werden. Um die neuen Raumfahrtambitionen zu unterstützen, hat man Raumfahrt in Südkorea jetzt zur Chefsache gemacht. Dementsprechend wird der Präsident zukünftig den Vorsitz im Nationalen Weltraumrat übernehmen. Ja, der neue Wettlauf ins All hat begonnen und wird mit Sicherheit auch durch die Ambitionen einer anderen Nation in Asien vorangetrieben. Ja, China drängt mit aller Macht ins All. Wie ein Pentagon-Bericht über die chinesische Weltraumstrategie erneut bestätigt, hat Peking das erklärte Ziel, die Vereinigten Staaten als Weltraummacht zu überflügeln. Nicht nur in dem viel beachteten, sehr ambitionierten Crew-Programm, sondern vor allem auch strategisch. China investiert massiv in moderne Satellitenkonstellationen für Aufklärung und Überwachung, Kommunikation mit hoher Datenrate, Positionsbestimmung, Navigation und Zeitmessung sowie Wettervorhersage. Für die Vereinigten Staaten ist es besorgniserregend, wie schnell China kommerzielle Technologien übernimmt und die Vorteile kostengünstiger Starts nutzt, so Brandon Mulvaney, Direktor des China Aerospace Studies Institute. Während man in den USA militärisch bisher hauptsächlich auf große Satelliten mit langer Lebensdauer gesetzt hat, setzt China auf Geschwindigkeit. Mit billigen Starts und Satelliten, die nur wenige Jahre halten, die aber Technologiesprünge in kurzer Zeit ermöglichen, hat China schnell zu den USA aufgeholt. Am Mond, da führen die Amerikaner aber noch. Artemis 1 ist wieder auf dem Heimweg. Am Montag, den 28. November, hatte Artemis 1 Bergfest und war mehr als 430.000 Kilometer von der Erde entfernt. Das ist die weiteste Distanz von der Erde für ein für den Crewtransport entwickeltes aktives Raumschiff während einer Mission. Viel wurde über die Bilder, die uns dann erwarten würden, spekuliert. Nun gibt es sie. Erde, Mond und Orion-Raumschiff auf einem Bild. Wer dabei keine Apollo-Moment-Gefühle bekommt, ja, der sollte mal seinen Puls fühlen. Ich bin mir sicher, alle Beteiligten sind zu Recht bei diesem Anblick stolz und gerührt. Gute Arbeit. Laut Missionsdirektor Mike Serafin waren zu diesem Zeitpunkt 31 der 124 Basisziele der Artemis 1-Mission bereits erfüllt. Von den verbleibenden Zielen ist die Hälfte schon in Arbeit und die andere Hälfte muss noch begonnen werden. Die meisten dieser verbleibenden Ziele stehen im Zusammenhang mit dem Wiedereintritt und der Landung auf der Erde. Im Kalender markieren, am 11. Dezember ist es soweit, dann kommt Orion zurück. Die Bilder, gefilmt von den Solarpanelen, machen übrigens nur leicht modifizierte Kameras eines namhaften Actioncam-Herstellers. Also auch die NASA kann New Space mit off the shelf. Aber ich wollte eigentlich zum European Service Modul überleiten, an dem die Solarpaneele befestigt sind. Das ist ja der Beitrag der ESA zum Artemis-Programm. Ja, und die Endmontage erfolgt beim Hauptauftragnehmer Airbus Space in Bremen. Wenn dich interessiert, wie das ESM gebaut wird und du das ESM-3, das die Astronauten für die erste Artemis-Mondlandung versorgen wird, aus nächster Nähe sehen möchtest, unbedingt in meine aktuelle Technik-Episode schauen. Mein Besuch mit Senkrechtstarter in der ESM-Reinraumfertigung bei Airbus in Bremen. Das ESM hat noch einiges bis zum 11. Dezember zu tun, aber die große Orangenrakete SLS hat abgeliefert. Das ist jetzt vielleicht erstmal für dich keine große Neuigkeit, vielleicht warst du ja sogar auf dem Senkrechtstarter-Livestream mit live dabei. Ja, wie die Performance der Rakete genau war, wurde am Montag aber dann auf der NASA-Pressekonferenz bekannt gegeben. Beim Abschalten der vier Haupttriebwerke RS-25, Main Engine Cutoff MECO, kam es zu einer Untergeschwindigkeit von nur 2,1 Metern pro Sekunde. Bei Geschwindigkeiten von mehr als 7000 Metern pro Sekunde, also ein absurd niedriger Wert und weit im grünen Bereich für diesen Flug. Nach Jahren schlechter Schlagzeilen für Boeing, dem Hauptauftragnehmer der SLS-Rakete, ist das mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Nachricht. Nun wird man sich auf die Produktion der SLS-Kernstufe 2 konzentrieren, die schon zu 85% fertiggestellt wurde und demnächst ihre vier RS-25-Triebwerke erhält. Genau, das ist das SLS für den ersten Crewflug im Artemis-Programm, Artemis 2. Aber auch die SLS-Booster haben abgeliefert. Laut Northrop Grumman hat die Auswertung der Flugdaten die nahezu identische Abbrandrate beider Booster ergeben. Die Booster-Segmente für Artemis 2 sind bereits produziert und warten auf ihren Transport nach Florida. Im besten Fall sogar noch dieses Jahr. Apropos Artemis 2. Auf diesen Flug gehen ja drei Amerikaner und ein Kanadier. Die ESA wiederum hat Zusagen der NASA für drei Flüge von ESA-Astronauten zum Lunar Gateway. Bei guter Führung wird vielleicht die Chance einer Mondlandung für Europa drin sein. Um da schon mal einen passenden Kandidaten ins Spiel zu bringen, hat Emmanuel Macron auf seinen USA-Besuch mal den ESA-Astronauten Thomas Pesquet mitgenommen. In Frankreich ist Raumfahrt nämlich Chefsache. Nicht falsch verstehen, ich freue mich über alle Europäer, die mit Artemis fliegen dürfen. Trotzdem ertappe ich mich immer wieder dabei, wie neidisch ich auf Frankreich bin, ja, da ich das Gefühl habe, dass das einfach die raumfahrtbegeistertere Nation ist. Bevor wir zu den SpaceX-News kommen, noch etwas Eigenwerbung. Weihnachtszeit! Ja, und die neue Senkrechtstarter-Kollektion ist raus. Für euch zum Geschenk haben wir uns eine Weihnachtsrabattaktion ausgedacht. So bekommt ihr je nach Bestellwert die Senkrechtstarter-Hitzeschild-Tasse oder die Senkrechtstarter-Mütze geschenkt. Da alle Produkte extra für eure Bestellung gefertigt werden, bitte frühzeitig bestellen, wenn es noch rechtzeitig unter den Baum soll. Jetzt aber zu den SpaceX-News. Laut Michael Sheetz von CNBC hat die FCC SpaceX eine Erlaubnis für die nächsten 7.500 Starlink-Satelliten der nächsten Generation erteilt. Das sind deutlich weniger als die beantragten 30.000, aber doch erheblich mehr als die aktuell über 3.000 im All befindlichen Starlink-Satelliten der ersten Generation. Elon Musk betont immer wieder, dass der große Cashflow von Starlink erst durch die neuen Satelliten ermöglicht wird und dass Starlink die Marspläne von SpaceX finanzieren soll. Die neuen, viel größeren und schwereren Satelliten können laut Elon Musk nur durch die Starships gestartet werden, auch wenn man aktuell an einer Interimlösung arbeitet. Der richtige Hammer kam dann aber am Freitagabend, als plötzlich auf der SpaceX-Webseite eine neue Rubrik mit dem Namen Starshield aufgetaucht ist. SpaceX steigt jetzt offensichtlich in das Geschäft für Militärsatelliten ein. Zur Einordnung, das ist das richtig große Geschäft bisher in der Raumfahrt gewesen und gerade in den USA ein gut geschützter Markt, in dem sich die Satellitenbauer wie die Made im Speck eingerichtet haben. Wir reden da von Satellitenstückkosten von gern auch mal mehr als $1 Milliarde. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich vor einigen Wochen berichtet hatte, dass die Space Force sich darüber beklagt hatte, dass die Militärsatelliten so teuer sind, obwohl man das seit Jahrzehnten macht. Aber was ist Starshield? Ich kann nur wiedergeben, was auf der Starshield-Webseite steht. Hier ist von drei Kernaspekten die Rede. Erdbeobachtung, Kommunikation und Satellitenbusse. Erdbeobachtung ist, denke ich, klar und dass SpaceX mit Starlink und dem Ukraine-Krieg beim Thema Kommunikation gerade die beste Werbung für seine Fähigkeiten bekommen hat, ist, glaube ich, auch klar. Starlink ist zwar bereits verschlüsselt, aber hier soll Starshield für extra Verschlüsselungs- und Sicherheitsfeatures sorgen. Dass Laserkommunikation ein Riesending ist, wissen alle, die Senkrechtstarter schon eine Weile schauen. Was Datenrate, Frequenznutzung und Abhörsicherheit angeht, ist das aktuell eine ganz heiße Technologie, die von SpaceX ja bei der Verknüpfung von Starlink-Satelliten schon im Großmaßstab eingesetzt wird. Was den US-Satellitenbauern vermutlich die Angstperlen auf die Stirn treibt, ist aber der dritte Punkt. Ja, das Angebot von modularen Satellitenbussen, also der Grundstruktur von Satelliten, die dann nach Wunsch mit Nutzlasten bestückt werden können. Kerngeschäft der Satellitensparten von Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman und Maxar. Und dass SpaceX, das ja dieses Jahr schon mehr als 50 erfolgreiche Raketenstarts hatte, diese Satelliten schneller in den Orbit bringen kann und auch schneller zwischen den Startplätzen wechseln kann als jeder andere, Stichwort Rapid Response, versteht sich, glaube ich, von selbst. Das bringt uns zu den Starship News. Booster 7 hat wieder gefeuert. Am Dienstag, den 29. November, hat SpaceX Booster 7 deutlich über 10 Sekunden gefeuert. Ich hatte ja schon berichtet, dass bei diesem Test die autogene Tankbedrückung durch die Raptoren getestet werden soll. Wie das Resultat aussieht, das kann ich zwar nicht aus Primärquelle sagen, aber ich denke mir immer, naja, wenn die Rakete danach noch da ist, dann war es nicht so schlecht. Dem Test vorangegangen waren mehrere Tests des Sprinklersystems zur Feuerunterdrückung. Wenn alles nach Plan verlaufen ist, sollte laut Elon Musk als nächstes der Test mit allen 33 Raptoren erfolgen. Ich finde es ja immer spannend, wenn es SpaceX-Starts von Pad 39A in Florida gibt, ja, und man dann in den Livestreams auch die Fortschritte an der zweiten Starship-Rampe sehen kann. Als nächster großer Meilenstein dürfte dort die Montage des Starttisches erfolgen. Apropos Starship, kommende Woche erwartet euch am Mittwoch in der Technik-Episode eine Zusammenfassung des Starship-Programms. Ja, da hat sich ja mittlerweile doch einiges getan. Bevor es dann doch mit einem Starship-Orbitalflug ernster werden könnte, ein guter Zeitpunkt, das nochmal alles zu rekapitulieren. Deutlich näher dran als der erste Orbitalflug des Starships, ja. Die Starts der kommenden Woche. Los geht's am Dienstag mit SpaceX und dem Start für OneWeb. OneWeb hat ja seine Internetsatelliten bisher mit Ariane Spass geflogen, die dafür russische Soyuz-Raketen eingesetzt haben. Nachdem die europäischen Soyuz-Flüge aber im März wegen des russischen Überfalls der Ukraine ausgesetzt wurden, ja, hat OneWeb SpaceX beauftragt. Dass es jetzt losgeht, hat OneWeb mit einem Video auf Twitter eingeleitet. Es zeigt, wie der offizielle OneWeb-Account jetzt dem offiziellen SpaceX-Account folgt. Der Start der Falcon 9 am Pad 39A im Kennedy Space Center ist um 23.37 Uhr MEZ. Der Jungfernflug von ABL und der RS-1 lässt weiter auf sich warten. Aktuell ist ein Startversuch für Mittwoch geplant. Lieber Vorsicht als Nachsicht. Nächste Woche sage ich euch dann, ob es geklappt hat. ABL streamt ja leider seine Startversuche bisher nicht live. Die besten Raketen-Livestreams nach SpaceX macht wer? Richtig, Rocket Lab. Und die starten voraussichtlich am Samstag, den 10. Dezember, das erste Mal nicht aus Neuseeland, sondern von der neuen Startrampe in Wallops, Virginia. Das Startfenster öffnet um Mitternacht von Freitag auf Samstag. Ich mache aktuell Elternzeit. Wie ihr merkt, produziere ich nicht weniger Videos, aber muss das mit den Livestreams doch deutlich runterfahren. Daher kann ich euch noch nicht sagen, ob ich den Start streamen werde. Wenn du mitbekommen möchtest, wenn ich spontan live gehe, ja, dann unbedingt zusätzlich zum Abo die Glocke drücken, damit YouTube dich erinnert, wenn ich live bin. Ja, und das Abo ist ein gutes Stichwort, denn auf Senkrechtstarter gibt es ja jede Woche mit den News die Neuigkeiten aus der Raumfahrt und mit den Technik-Episoden Hintergrundwissen für dich, wie die beeindruckende Technik hinter Raketenstarts funktioniert. Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle wieder an meine Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihre regelmäßigen Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Als kleines Dankeschön bekommt ihr ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Ihr helft wirklich aktiv mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Ich kann es kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen. Geht ja jetzt so richtig los. Unser persönlicher Apollo-Moment. Wenn es dir genauso geht, like nicht vergessen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.